euch einmal ein herzliches Willkommen, möchte ich euch wirklich sagen. Das ist komisch, wenn ein Gastprediger der Heimgemeinde sagt, herzliches Willkommen. Aber wisst ihr, dass ihr in einer ganz sagenhaften Situation seid? Es ist der einzige 25. November 2012, wo ihr hier Gottesdienst feiert. Diesen Tag wird's nie wieder geben. Und es ist gut, dass ihr hier seid, denn ich bin mir sicher, Gott ist hier. Das hat man schon in den Liedern gespürt. Ich bin sicher, Jesus will auch jedem von euch, egal wie ihr hier seid, etwas mitgeben. Ansonsten stände ich nicht hier, denn dort, wo Jesus nicht ist, möchte ich nicht sein. Und ich hoffe, ihr könnt es genauso sagen. Ich habe mir vorhin gedacht, ich habe da dem Dennis applaudiert, er hat ein paar Lieder gesungen. Wie wär's, wenn wir einfach Jesus mit einem kräftigen Applaus begrüßen? Ja? Denn wisst ihr, Gottesdienst heißt für mich immer, dass die Gemeinde mit dabei ist. Und ich möchte alles tun, um euch nicht einschlafen zu lassen, euch ständig dabei zu haben. Deswegen, da wird die Nadine schon sagen, schon wieder Religionsunterricht. Ich werde euch auch manchmal eine Frage stellen. Wenn ihr das nicht gewohnt seid und sagt, hey, das ist bei uns nicht Sitte, dann antwortet halt einfach nicht, dann mache ich so weiter, gebt die Antwort selbst. Wenn ihr aber euch mitbeteiligen wollt, herzlich willkommen im Club derer, den Gott, den Jesus so viel wert ist, dass er ständig dabei sind. Ganz kurz drei Sätze nur zu mir. Also Gottesdienstleiter ist gut, Gemeindeleiter seit letzter Woche, seit letztem Sonntag. Ich hatte eine viermonatige Pause aufgrund von Krankheit meiner Frau. Aber seit letzter Woche Gemeindeleiter in Dieburg. Und wenn ihr mich so fragt, was ist denn eigentlich dein Beruf, muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe zwar Theologie studiert in Basel und Gießen. Wir haben, meine Frau und ich, ein Jahr lang Drogenrehabilitationsarbeit in Gießen gemacht. Dann von 1985 bis 2000 habe ich 15 Jahre lang Gemeindegründungsarbeit hier im Südhessischen und Bayerischen gemacht. Und irgendwo kam mal so 99, 2000 die Situation, wo ich gesagt habe, hey, so immer nur mit diesem frommen Kram möchte ich mich nicht abgeben. Ich brauche Leute, die auch mal Widerspruch geben. Ich brauche Leute, die auch mal sagen, hey, du, das sehe ich aber ganz anders wie du. Ich möchte nicht immer nur Leute, die im Gottesdienst nicken und nicken. Und du weißt nie, nicken sie, weil sie zustimmen oder nicken sie, weil sie einnicken. Ich brauche Menschen, die bereit sind zu arbeiten, die an sich arbeiten lassen wollen, die sagen, Jesus, ey, hier ist mein verkorkstes Leben, machst du nicht nur heil, sondern die dann auch drei Jahre später sagen, Herr, ich habe so viel Tolles im Glauben erlebt, aber ich will mehr, ich will weiter wachsen, ich will in die Tiefe wachsen. Seid ihr dabei? Ja, also dass Dennis das sagt, dass euer Pastor das sagt, seine Frau, ist mir klar, aber seid auch ihr dabei, da im rechten Block von mir, seid ihr dabei, wollt ihr wachsen, wollt ihr wirklich wachsen? Ja, gut. Okay, also wir müssen mal gucken, dass es mit der Technik klappt. Vielleicht mal die erste Folie. Herzlich willkommen. Achso, übrigens seit 2000 mache ich dann Lehrer auf verschiedene Weise. Machen wir gleich weiter. Herzlich willkommen. Worum es heute mir geht, ist, und jetzt kommt's, ich mach mal das Licht hier vielleicht aus, das nimmt zu viel weg. Es geht um, und jetzt nochmal drücken, Gottes Leidenschaft für dich. Ich habe so viel Predigten gehört, hey, entwickle du mir Leidenschaft für Gott oder Hingabe an Gott, an Jesus. Aber ich habe mir dann mal gedacht, nee, Moment mal, ja, stimmt, brauchen wir. Aber was die Basis dafür ist, ist doch Gottes Leidenschaft für dich. Wisst ihr, ich habe Glauben kennengelernt in einem evangelischen Pfarrhaus. Ich bin der 9. Sohn einer richtig typischen badischen Pfarrfamilie. Nach mir kamen noch zwei, wir sind also eine komplette Fußballmannschaft als Kinder, wobei meine ältesten Schwestern da nicht mitmischen. Die wollten das nicht. Ich habe Glauben kennengelernt als etwas relativ Formales. Mein Vater war gläubig, aber eben sehr traditionell formalistisch verhaftet. So haben wir Glauben kennengelernt. Ich habe mich dann mit 16 Jahren, als ich auf einer Zeltlagerfreizeit als Helfer mit dabei sein sollte, eine Bibelarbeit anvertraut bekommen über Bekehrung, Johannes 3. Und ich habe mir selbst gesagt, also, wenn du noch nicht selbst bekehrt bist, und das war ich nicht, ich konnte zwar in Diskussionen für den Glauben argumentieren, aber das Herz, das war das Problem. Und ich wusste im Herzen, du bist es nicht. Entweder du gehst nicht mit auf diese Jungscha-Freizeit als Helfer, weil du doch ehrlich sein willst. Du willst ja nicht den Kindern etwas sagen, wohinter du selbst nicht stehst. Oder du bekehrst dich. Ich war also auf die Zeltlagerfreizeit gegangen. Dann könnt ihr euch vorstellen, was ich davor gemacht habe. Seit diesem Zeitpunkt, auch wenn das jetzt sehr egoistisch klingt, dieses Argument, seit dieser Zeit habe ich festgestellt, dass Glaube sehr vielschichtig sein kann. Aber ich bereue keinen Moment meiner Reise, diese jetzt über 36 Jahre. 36, das ist älter als manche von euch hier sind, gell? 36 Jahre habe ich Jesus in so vielen Facetten erlebt. Aber erst die letzten 7 Jahre ist mir aufgegangen, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist. Dass Gott voller Emotionen steckt. Und zwar guter Emotionen. Dass Gott voller Kraft und Power ist. Ich meine, das wussten wir davor als theologische Größe. Gott ist mächtig, Gott ist allmächtig. Was ist Allmacht Gottes? Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, der hebräische Begriff, der griechische Begriff. War alles im Kopf drin. Aber Leute, das Herz, das zu berühren und zu erkennen, Gott ist allmächtig, Gott ist leidenschaftlich. Und er wirbt auch heute Morgen ganz, ganz leidenschaftlich um mich und um dich. Und dass er mit seiner ganzen Kraft dahinter, das ist mein Anliegen. Und dazu habe ich euch einen Text gewählt, den wir jetzt versuchen an die Wand zu schmeißen. Epheser 3, 14 bis 21. Mehr, wer mitlesen will, in seiner Bibel kann es da machen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So, ja, das einer, der es verstanden hat. Also eigentlich gehört zu jedem dieser Sätze ein Amen. So, und es ist nicht nur so, Leute, das erleben wir doch. Mehr oder weniger. Also, in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen, sind wir alle zusammen, begreifen, welches die Länge und die Breite, die Breite und Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Sage ich als Lehrer bewusst Amen, so ist es. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der über, ich liebe dieses Wort, überschwänglich. Auch wenn dieses komisch klingt, aber es ist grammatikalisch richtig. Gott ist überschwänglich. Oh, lesen wir. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Gebet des Paulus, Abschluss von dem theoretischen Teil des Epheserbriefes, ab Kapitel 4 wird es dann praktisch. So sagen sie Theologen. Ich glaube, dass Paulus möglicherweise gar nicht so systematisch gedacht hat, wie wir es manchmal gerne hätten. Sondern Paulus bricht einfach in den Jubelpreis, Lobpreis aus zu Gott, weil er weiß, Gott ist ein unwahrscheinlich fantastischer, leidenschaftlicher, barmherziger Gott. Heilig, gerecht und über die Maßen wichtig. Nächste Folie. Und dann gleich nochmal antipsen. Deswegen möchte ich mit euch heute Gottes verzehrende Liebe zu uns anschauen. Vers 14 und 15. Nochmal. Als zweites Gottes überfließende Leidenschaft zu uns, 16 bis 19. Und dann als drittes Gottes unendliche Fürsorge für uns, die letzten beiden Verse. Und ich hoffe, ihr habt Zeit. Es wurde schon im Vorfeld gemunkelt. Als Lehrer bist du den 45-Minuten-Rhythmus gewohnt. Meistens habe ich Doppelstunden, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Okay, fangen wir an. Gottes verzehrende Liebe zu uns, Vers 14 und Vers 15. Da finden wir verschiedene Gedanken, aber was Paulus am allerwichtigsten ist, ist ein Begriff, als Vater. Gott wird als Vater eingeführt. Das ist für dich und mich wahrscheinlich total landläufig, ganz normal, Gott als Vater, oder? Ich glaube, so sind die meisten auch groß geworden. Erste Berührung war wahrscheinlich Vater unser im Himmel. Irgendwo hat man das mal gelernt, richtig? Also Gott als heiligen Gott, ja, man kennt das auch. Gott als derer, der sich erbarmt, kennt man auch. Aber Gott als Vater ist in unseren Kulturkreisen eigentlich so der feste Grundanker. Und wisst ihr was, das ist auch gut so. Als Paulus das aber geschrieben hat, war das ganz anders. Was? Vater zu Gott sagen? Dafür musste jemand schon mal ans Kreuz gehen. Das war gefährlich. Wie kannst du zum Schöpfer des Universums, der die Sonne mit seinen bloßen Händen fassen kann, ohne sich zu verbrennen. Wie kannst du zu dem Papa sagen? Nicht nur Vater als biologischer Begriff, sondern wie kannst du zu ihm nur Papa sagen? Ich beuge meine Knie vor dem Vater, sagt Paulus, von dem jede Vaterschaft genannt ist. Jetzt hör dich mal den ersten Gedanken. Ich möchte nämlich über die Vaterschaft Gottes mit euch ein bisschen nachdenken, warum unser Vater voller Leidenschaft ist. Also für die Juden, was die begriffen haben mit Vater, ist uns klar. Was ihr begreift, was geht denn bei euch so ab, wenn ihr das Wort Vater hört? Hm? Versorger? Erzieher? Euer Sohn? Tochter? Ganz neues Modell? Okay. 2012, das ist gut. Planung und Produktion. So. Also wir werden zum dritten Mal bald Großeltern. Deswegen wissen wir, es ist immer eine schöne Sache. Aber Erzieher, dass das dann aus deinem Munde kommt, kann ich gut nachvollziehen. Noch was? Beschützer, komm, ihr fehlt mir. Gewissheit, geliebt zu sein, wusste ich von meinem Vater nicht. Ganz ehrlich, ich bin streng erzogen worden. Bei mir hieß Vaterschaft so, samstags Taschengeldausgabe, er hat das Geld der Mutter gegeben und sie hat uns 11 Kinder ausbezahlt. Ansonsten kenne ich meinen Vater aus der Erziehung. Er hat eine sehr schlagkräftige Erziehung uns Kindern gegeben. Versorger, ja. Liebevolle Zuwendung, nein, konnte er nicht. Gut, er war auch ein Kind seiner Zeit, es war eine ganz andere Generation. Viel, viel strenger, härter. Er selbst hatte das wohl auch nicht so in dem Maße erfahren. Es ist ganz schwierig, wenn diese andere, also das erste ist in Ordnung, Erziehung braucht man, Versorgung ja. Aber wenn dieses Liebevolle fehlt, wenn Kinder, und ich habe euch, wie ich gesagt habe, 10 Geschwister, wenn der größere Teil der Geschwister sagt, so wie mein Vater möchte ich nie werden, dann muss man sagen, das ist traurig, ist echt traurig. Und ich sage euch das in aller Offenheit und Ehrlichkeit, weil ich weiß, dass bei uns zu Hause der christliche Mantel der Nächstenliebe über diese Tatsache immer wieder gehängt wurde. Und es hat dazu geführt, dass ein Teil meiner Geschwister einfach sagt, das ist kein Christsein. Das ist unglaubwürdig. Mit so einem Glauben möchten wir nichts zu tun haben. Also ihr Väter hier, gilt sinngemäß auch für die Mütter, aber die Väter sind mal vordergründig genannt und solche, die es noch werden. Denkt dran, es geht nicht nur um das äußere Versorgen, dass der Gehaltscheck an die Hausfrau oder an die Mutter des Kindes gegeben wird. Es geht nicht darum, dass ein Haus gebaut ist oder eine Wohnung gemietet ist für das Kind und dass der Kühlschrank immer voll ist. Das sind Dinge, die gehören auch dazu. Aber es geht viel mehr um eine liebevolle Zuwendung. Dass das Kind weiß, hier ist jemand, der weiß Bescheid, der kann mir auch helfen. Und das größte Lob ist, wenn Kinder in Teenagerjahren doch noch den Zugang zu den Eltern finden oder zumindest wissen, theoretisch könnte ich meine Eltern fragen, aber ich frage doch lieber den Jugendleiter oder mal den Jugendpastor oder jemanden aus meiner Clique oder sonst wo. Aber allein das Wissen, ich könnte, ist schon ein Riesenvorteil. Das wäre, was wir mit Vaterschaft assoziieren. Also Liebe, Fürsorge, Abstammung, auch ein Stück weit, machen wir noch das Nächste. Auch noch ein Stück weit die Identität. Und bei Identität möchte ich einen ganz kleinen Exkurs starten, nämlich hin zu der Geschichte, die jeder kennt. Das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Es waren zwei, es war nicht nur einer verloren, es waren zwei verloren. Der eine sichtbar, der andere im übertragenen Sinn. Aber ich bleibe mal bei dem, der sichtbar verloren war, weil der hat seinem Papa richtig Ärger gemacht. Ihr kennt wohl die Geschichte, wie lautet der Satz, mit dem der Sohn fortging? Zahl mich aus. Hat er zwar vom Wortlaut her gesagt, was hat der Sohn aber wirklich gesagt? Er hat gesagt, nach damaliger Sitte, du bist für mich tot. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du bist für mich gestorben. So wie wir das heute kennen, dass der Opa sagt, ha, zu meiner Lebzeit möchte ich meine Kinder und Enkel noch beerben. Und in unseren Kulturkreisen ist das normal. Aber damals, zur Zeit Jesu, zu sagen, gib mir mein Erbe bitte im Voraus, heißt, du bist für mich gestorben. Zwischen dir und mir gibt's nichts mehr. Also der Sohn, der hat ganz schön heftig mit seinem Papa geredet. Wie würdet denn ihr reagieren, wenn euer Kind sagt, du bist für mich gestorben? Also ich glaube, extreme Traurigkeit, gell? Ich sage, was habe ich nur falsch gemacht? Warum kommt's denn so weit? Und dann als Vater die Größe zu kriegen, wie der Vater im Gleichnis von Jesus, zu sagen, mein Sohn, hier hast du das Erbe. Und der Vater kannte ja seinen Sohn, der wusste, der schafft das nicht, den richtigen Umgang. Und trotzdem dem Sohn es zu geben, wie der Sohn es will. Und er hat nicht mit gleicher Münze zurückgezahlt und gesagt, weißt du was, wenn ich für dich gestorben bin, bist du für mich auch. Geh, brauchst nie wiederkommen. Sohn, Vater ist Gott, Gott sei Dank nicht. Sondern was hat der Vater gemacht? Also jetzt male ich ein bisschen die Geschichte aus. Das hat mich als Kind immer fasziniert, dass der Vater sich also so wurde es mir im Kindergottesdienst erzählt, jeden Tag an die Türe seines Hauses gestellt hat. Jeden Morgen ging er hin, hat geguckt, kommt der Sohn, kommt er nicht. Ob es tatsächlich so war, erzählt Jesus nicht. Aber was er sagt ist, als der Sohn dann tatsächlich kommt, ist der Vater schon bereit. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch zu sagen, dass der Vater die ganze Zeit hoffnungsvoll gewartet hat, mein Sohn, komm zurück. Lass meine Liebe einfach dein Herz berühren, dass es dich wieder zurückzieht. Und es ist ja dann auch tatsächlich dort bei den Schweinen passiert. Das ist eine Vaterliebe, die nicht die Schmähung hört, du bist für mich gestorben, sondern die sagt, trotzdem, mein Sohn, du kriegst, was du willst, aber trotzdem warte ich jeden Tag an der Türe auf dich. Die Tür bleibt auf. Kein Riegel, kein Schloss, kein Sicherheitsdienst, nichts. Die Tür bleibt auf. Das ist ein Vater im Himmel. Wisst ihr, und ich habe mir oft gedacht, wenn wir Menschen ihn doch enttäuschen, und ich wette mal, also die Frage stelle ich jetzt nicht, gibt's hier jemanden, der Gott noch nie enttäuscht hat? Denn ich habe immer Angst, dann geht doch mal eine Hand hoch. Und dann muss man sagen, spätestens jetzt hast du ihn enttäuscht. Aber wahrscheinlich schon davor, weil wir enttäuschen Gott doch ständig. Wir würden nie sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber vielleicht sagen wir, Vater im Himmel, vielleicht ist mal besser, du guckst die nächsten 5 Minuten nicht hin, was ich gerade denke oder tue oder vorhabe zu tun. Wir sagen das zwar nicht, weil wir ja gute Christen sind, aber vielleicht ist es manchmal im Herzen tatsächlich die Haltung und Gott kennt die ja, er sieht die. Und ich glaube, den Schmerz, den der Vater in der Geschichte dort hatte, ist derselbe Schmerz, den Gott manchmal mit uns auch hat. Aber Gott ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Und diese Leidenschaft, das bedeutet, dass Gott auch mit seiner ganzen Emotion diese Situation mit rangeht. Und Gott legt seine ganze Liebe als Gegenpol gegen diese Enttäuschung rein. Und er stellt sich an die Tür und wartet und er hält die Tür auf. Gute Zeit. Wie oft dürfen wir umkehren, gell? Zu Gott? Wie oft dürfen wir kommen und sagen, Vater, ich habe was falsch gemacht. Ich habe dich enttäuscht. Vater, ich habe versucht, meinen eigenen Stiefel durchzudrücken. Vater, ich habe hier was probiert, ohne dich um Rat zu fragen. Oder hab gedacht, ich schaff's besser wie du. Und dann hält Gott die Tür auf und sagt, komm Kind, das ist doch kein Problem. Wichtig ist, dass du zu mir zurückkommst. Lass mich dich in die Arme nehmen. Und dann fasziniert mich, wie der Vater reagiert. Wisst ihr, ich habe mir vorgestellt, so wenn es John Wayne gewesen wäre, der Vater, der hätte gesagt, so, du da, okay. Also mit tieferer Stimme natürlich. Oder manch anderer, wie hätte ich reagiert, habe ich mich gefragt. Hat gesagt, okay, weißt du was, bevor jetzt alles wieder so weitergehen kann wie bisher, müssen wir mal dringend ein paar Gespräche führen. Müssen mal das aufarbeiten. Und das ist ja auch nicht unwichtig. Aber was macht der Vater? Das ist so das Faszinierende. Und so ist Gott. So ist Gott einfach zu uns. Er nimmt den Sohn in den Arm. Er guckt nicht auf, überlegt mal, der Sohn kam ja woher? Aus der Wäscherei? Nein, aus dem Schweinestall. Wir haben seine Kleider gerochen. Wir haben sie ausgesehen. Was klebt an seinem Rücken? Mist. Umarmt mal einen wandelnden Misthaufen. Ja, macht mal das. Dann wisst ihr, was es den Vater gekostet hat. Aber der guckt gar nicht drauf. Der umarmt seinen Sohn. Dann ruft er die Diener herbei und sagt nicht, hey, schmeißt ihn bitte da in den Raum, der für ungehorsame Sklaven bereit ist. Sondern sagt, zieht ihm das alte Kleid aus, steckt ihn in die Wanne. Das Kleid verbrennt, gebt ihm ein neues, frisches Kleid. Schuhe an die Füße. Also er hat ihn mit allen Rechten eingesetzt. Den Ring an den Finger und. Ihr kennt ja die Geschichte. So ist unser Gott. Ein leidenschaftlicher Gott, der nicht nur sagt, okay, ich akzeptiere die Tatsache, dass du wieder da bist, ist in Ordnung, komm, geh wieder an deinen alten Platz. Nein, er nimmt uns auf mit so viel Emotion, sage ich jetzt einmal, mit so viel Leidenschaft, weil Gott voller Leidenschaft für uns ist. Ist das nicht eine tolle Nachricht? Gott, der Vater, ist voller Leidenschaft. Er mag dich. Hey, er liebt dich. Und wenn du ihn auch 1000-mal schon enttäuscht hast oder nur den Eindruck hast, 1000-mal war es mindestens. Er liebt dich, er nimmt dich wieder in den Arm, zieht dir das schmutzige Kleid aus, gibt dir neues Kleid, steckt dir seinen Ring wieder an den Finger und sagt, du, komm, du bist wieder bei mir und das zählt. Und darüber freue ich mich. Und dann gibt's eine richtige Fete. Da freue ich mich auch, dass der Vater ein Fest feiert. Ich habe mir manchmal gedacht, vorhin bei dem Lied mit dem Tanzen, habe ich gedacht, okay, wann geht's jetzt los? Ja. Aber da habe ich gedacht, okay, die Gemeinde kennt das Lied noch nicht. Habt ihr mal so richtig Gott zugejubelt, so richtig von Herzen? Wisst ihr, so wie wenn die Nationalmannschaft das WM-Endspiel gewonnen hätte, hätten sie es gemacht. Mein Bruder, mein Ältester, 1966, als Deutschland den Ausgleich gegen England schoss, da hat er so einen Jubelschrei gelassen, ist von dem Fernsehsessel aufgesprungen und wieder runtergeplapst, dass es das Ding durchgebrochen hat. Eure Stühle sind noch alle intakt. Bei euch kommt es wahrscheinlich weniger oft vor hier. Wann habt ihr das letzte Mal so richtig gesagt, du bist klasse, Herr? Ich meine, es geht nicht darum, dass man sagt, Pfingstgemeinde ist das Masche da, rechte Hand hochzustrecken und bei du bist groß den Zeigefinger und dann Gott ist mächtig die Handfläche auf. Und wenn man sagt, er ist stark, nur die Faust, das ist nicht Masche. Man kann das nicht lernen. Aber es ist manchmal ein Ausdruck, der dem Herzen entspricht. Manchmal wünschte ich mir, hey, Gottes Feuer würde auch unser Deutschtum etwas verbrennen können. So dieses, klasse, danke. Kann ich sagen, weil ich seit mehreren Jahrhunderten in Deutschland ansässig bin. Ich liebe dieses Land. Ich liebe auch die Deutschen, aber manchmal ist mir diese Eigenart, so dieses, ja, Jubel, ja, ich bin froh, ist mir manchmal so richtig zum... Gottes Vaterschaft will auch unsere Herzen so richtig frei machen und froh machen. In dem einen Lied hieß es auch, wir sind frei zu tanzen. War dasselbe Lied, gell? Weiß nicht, ob ihr dann auch das so mitsingt mit den Augen. Ich bin frei zu tanzen. Hey, habt ihr mal, ich weiß nicht, macht ihr sowas im Gottesdienst nochmal so richtig jubeln für Jesus? Ey, wisst ihr was? Wir probieren mal. Lasst euch dieser ganzen Freiheit und dieser Leidenschaft Gottes als Reaktion, als Antwort mal freien Lauf und sagt, hey, so irgendwie so, der klasse Herr, komm, lass mal einen Jubel für Jesus geben. Also ich habe gemerkt, manche, macht man sowas in einem Gottesdienst? Nein, es ist keine psychologische Masche, ganz ehrlich. Aber manchmal denke ich mir, es ist wie so ein eiserner Ring um unsere Herzen. Wir haben einen leidenschaftlichen Gott. Leute, wenn ein Sünder Buße tut, was passiert im Himmel dann? Nein, nach deutscher Ansicht wird dann ein Buch aufgetan. Es wird zuerst einmal nachgeguckt und dann der Name, ja, bisher nicht erlöst, jetzt erlöst, Haken, Buch zu. Ach, Moment mal, Buch aufgeschlagen. Jubel, Gabriel, juble mal. Jubel, Haken dran, zu. So, das ist die deutsche Version. Im Himmel geht's anders ab, Leute. Da sagt Jesus, die Engel feiern ein Fest. Jesus sagt, ich freue mich, bis ich mit euch das himmlische Abendmahl feiern kann. Er sagt nicht nur zelebrieren oder bis ihr so ein Häppchen Brot und ein Schlückchen Traubensaft kriegt. Er sagt feiern. Gott will feiern mit uns. Und ich wünsche mir, wir könnten ein Stück weit von dieser Leidenschaft Gottes auch in dieser ganz praktischen Seite uns annehmen, dass wir sagen, Herr, mach mal mein Herz frei von diesem beklemmenden Denken, ich darf nur nicht auffallen. Mach mein Herz frei. Das ist das Beispiel vom verlorenen Sohn. Deswegen sagt Paulus auch, diese Vaterschaft, das nächste hätten wir schon machen sollen, was es nämlich bei mir bewirkt, diese Vaterschaft darf uns freisetzen. Und er meint, wir denken sofort frei von Sünde, ja. Richtig, aber es heißt auch frei sein, Gott das zu geben, was ihm gebührt, was ihm entspricht, nämlich Dankbarkeit, Jubel, Tränen vielleicht manchmal. Alles das, was seine Leidenschaft uns gibt, ihm zurückgeben. Probiert's mal aus. Ich habe mich schon oft gefragt, wieso fällt es den 60.000 in der Allianz Arena nicht schwer beim 1:0, nein, 30.000, eher nur die eine Hälfte, die anderen, aber die eine Hälfte, ja, Tor! Warum fällt es auf dem Fußballplatz leicht und in der Gemeinde, ey, kann ich die Hand überhaupt so heben? Herr, du bist groß, so. Merkt ihr, wie widersprüchlich das ist? Wir singen von der Größe Gottes und sitzen dann da oder haben im Herzen das Gefühl, Gott ist so groß, er passt in mein Portemonnaie rein. Oder Gott ist so groß und mächtig, ja, aber ich muss jetzt zum Arzt gehen. Versteht ihr, was ich meine? Wir sagen, Gott ist groß, aber wir empfinden das nicht. Unsere Leidenschaft geht nicht zur Größe Gottes, sondern zu dem, was funktionieren kann. Und dann nehmen wir unseren Plan B mit auf. Ich wünsche mir, und das wäre mein Gebet für euch, genauso wie es für mich selbst ist, dass diese Leidenschaft, die Gott investiert in uns, dass es unser Leben bewegt. Nächste Folie. Wir müssen eilen. Ich sehe, ihr habt keine Uhr hier hängen. Ich bin euch so dankbar dafür. Ja, die da drüben sehe ich nicht. Das ist da drüben. Okay, Gottes überfließende Leidenschaft zu uns. Zweiter Punkt, Vers 16 bis 19, 20, 21 kommt gleich. Da gibt's zwei Gedanken. Gottes Leidenschaft zu uns zeigt sich durch eine sichere Zuversicht, die hier schafft. Denn Paulus schreibt, ich bete also, dass beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch gebe. Im Griechischen steht da Konjunktiv Präsens. Oh, jetzt wird's grammatikalisch. Für die, die Griechisch können, Konjunktiv Präsens ist eine ganz, ganz tolle Sache. Oder Konjunktiv 1 für die Deutschlehrer unter euch. Konjunktiv Präsens drückt eine absolut sichere Gewissheit aus, es wird so sein. Wenn wir sagen wollen, ich bin mir nicht so sicher, so könnte auch nicht, würden wir im deutschen Konjunktiv Imperfekt verwenden. Also er könnte oder er sollte euch geben, würden wir dann sagen. Nein, Paulus drückt es als absolut sichere Gewissheit aus. Ich bete oder ich beuge meine Knie, dass Gott euch etwas gebe. Nämlich, jetzt müssen wir mal weiter durchklicken. Zwei Dinge, sagt er zunächst einmal. Dass ihr mit Kraft gestärkt werdet durch seinen Geist im inneren Menschen. Zuerst einmal mit Kraft gestärkt werdet oder gefestigt werdet. Ihr kennt alle Dynamit. Ich denke, keiner hat es zu Hause. Ich hoffe jedenfalls nicht. Aber ich hoffe, ihr habt es alle im Herzen. Geht auf ein griechisches Wort Dynamis zurück. Dynamis heißt einfach ein hohes Energiepotenzial, was nur darauf wartet, freigesetzt zu werden. Wenn es heißt, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, dann steckt auch da das Wort Dynamis im griechischen Text drin. Das ist also geballte Kraft an einem Ort. Es braucht nur einen kleinen Funken, um das zur Entfaltung zu bringen. Und dann hoffe ich, dass es an der richtigen Stelle platziert ist, das Dynamit. Das sagt Paulus zum ersten Mal. Ihr habt ein ungeheures Potenzial. In der Gemeinde Jesu zeigt sich das durch Gaben zum Beispiel. In der Gemeinde Jesu zeigt sich dieses Dynamit dadurch, dass Menschen im Glauben an Tiefgang gewinnen, dass sie wachsen, dass sie Feuer kriegen und zu ihren Nachbarn mal gehen und sagen, hey, 30 Jahre wohnen wir Tür an Tür, ich bin der Herr Müller. Keiner hat was gemerkt, gell? Doch. Leute, es hilft uns, Ängste zu überwinden, die wir vielleicht normal haben. Gott befähigt uns, Dinge zu tun, die über die Maßen, ja, die einfach nicht vorstellbar sind normalerweise. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass wir als Christ über Wasser laufen können. Obwohl, ich habe es in meiner ersten Ausbildungsstelle, das war in der Schweiz, habe ich das erlebt. Wir hatten neuntestamentliche Vorlesung, das Wunder von Petrus. Petrus läuft übers Wasser. Und wir hatten da, bei der Uni war so ein kleiner Teich, da war es nicht groß, vielleicht 3-4 Meter Durchmesser. Wir haben gebetet und nicht nur ein Student, sondern fast alle konnten übers Wasser laufen. Es war Winter. Wir haben den Versuch im Sommer nicht wiederholt. Nein, aber das, was Gott uns befähigt, ich bete, dass Gott euch diese Kraft gibt, und Paulus geht davon aus, es ist so. Das befähigt uns, diese Ängste zu überwinden, die der Absicht Gottes im Wege stehen. Es befähigt uns, wir sind nicht hilflos ausgeliefert an Feindungen. Wir können sagen, stopp Satan, und wenn du diese Internetseite immer wieder aufploppen lässt, ich muss mir die nicht angucken. Oder auch wenn die Steuererklärung in diesem Jahr so aussieht, als ob ich eine Nachzahlung habe, ich brauche nichts bei den Kilometerangaben beschönigen. Ich kann ehrlich bleiben. Ich brauche der Versuchung nicht nachgeben, selbst wenn es momentan zu meinem eigenen Nachteil scheint. Ich habe Dynamit Gottes. Leute, und wir haben dieses Dynamit. Eigentlich tut es meinem Herzen weh, wenn Christen kommen und sagen, oh, ich bin so schwach, ich kann nicht. Ich kenne die Zeiten, wo man vielleicht durch Krankheit oder durch Lebensumstände wirklich auch mal Phasen hat, wo man schwächer ist. Und da kommt das Zweite, was Gott jedem von uns gegeben hat. Nämlich Menschen, Geschwister zur Seite, links und rechts, die, wenn ich einmal einen Durchhänger habe, die mich mittragen. Ich habe euch erzählt, meine Frau ist erkrankt in diesem Sommer. Sie hat MS und eine Form, die jetzt nicht wünschenswert ist. Was aber dazu führt, dass ihr bewusst wird, ich brauche Menschen um mich herum, die mich mittragen, die mir auch im Alltag helfen, die mich verstehen, die einfach da sind, wenn ich mal mich in eine Viertelstunde setzen muss. Es kann sein, dass Dinge, die man noch vor 1-2 Jahren tun konnte, nicht mehr tun kann. Und dann tut's gut, wenn man jemanden hat, der einem hilft. In der Seele, wenn ich mag das Wort eigentlich, aber ihr wisst, was gemeint ist, wenn Schicksalsschläge kommen, dass ich sofort weiß, ich kann den und den anrufen oder ein kurzes Mail schicken und da falten sich sofort zwei Hände oder Knie und da wird dann gebetet. Das ist Dynamit. Gemeinschaft birgt ungeheures Dynamit Gottes. Und da gibt's noch ein paar Sachen mehr, aber ich muss mich beeilen, also ich habe doch auf die Uhr geguckt. Kraft und Autorität, das ist das Zweite, was Paulus sagt hier mit der Autorität. Er sagt nämlich nicht nur mit Dynamit gestärkt zu werden, sondern er gebraucht hier ein anderes Wort, was heißt, wirkliche Autorität ausüben. Autorität im Gegensatz zu Dynamis ist folgendes. Stellt euch eine Straßenkreuzung vor, die Ampelanlage ist ausgefallen. Wir nehmen eure B26 vorne, wo es dann zur Stadt abgeht. Ja? Linksabbieger. Weil die Ampelanlage ausgefallen ist und ein paar Holländer mit rumfahren, muss man dann einen Verkehrspolizisten an die Kreuzung stellen, damit er den Verkehr regelt. Wie viel PS hat ein Polizist, oder Kilojoule hat ein Polizist, Mensch? Ich glaube PS 0,16 oder sowas. Also ich kenne es noch mit PS. Also du bräuchtest 6 bis 7 Polizisten, um 1 PS zu haben. Jetzt kommt so ein Sattelschlepper entgegen. 380 PS. 20 Tonnen. 25 Tonnen. Masse mal Geschwindigkeit. Ihr könnt euch die Aufschlagskraft des LKW vorstellen. Welche Dynamis kann der Polizist ihm entgegensetzen? 0,16 PS, 70 Kilo, Bewegung 0, also relativ wenig. Den Aufschlag, der geht zu Ungunsten des Polizisten aus. Jetzt hebt der aber seine Hand. Was macht der LKW-Fahrer? Sofern es kein Holländer ist, bremst er. Entschuldigung für alle, sind hier Holländer unter uns? Man sollte immer davor fragen. Nein, es machen auch Deutsche Bremsen nicht. Aber dann aus anderen Gründen, weil sie erst einen Ausschuss bilden müssen, ob sie halten sollen oder nicht. Also, der Lastwagenfahrer bremst. Warum? Weil hinter dem Polizisten Autorität steht. Nämlich die Kraft der bundesdeutschen Straßenverkehrsordnung. Das heißt, es bildet in dem Moment eine Autorität und der Lastwagenfahrer weiß, ich kann den Kerl zwar umfahren, aber ich bin dann dran. Erstens muss ich die Delle am Lastwagen ausbeulen und zweitens gehe ich dann auf Staatskosten für längere Zeit wohl in Urlaub. Ich verliere meinen Führerschein, damit Beruf und so weiter. Er weckt also ab und sieht, ich lege mich besser nicht mit dieser Autorität an. Wir haben Autorität. Der Teufel will uns immer deutlich machen, hey, lass dich mal auf so einen Arm drücken, Wettkampf mit mir ein. Ihm geht's um Kraft, Dynamis. Und ganz ehrlich, Leute, da ziehen wir den Kürzeren. Da ziehen wir sofort den Kürzeren. Der ist um einiges stärker wie wir, wenn es um Dynamis geht. Wenn wir aber Autorität Jesu in Anspruch nehmen, Leute, dann werdet ihr merken, wie Festungen zerbröseln, wie Ketten fallen. Ihr werdet merken, Gott setzt mich frei. Meine Füße, die bisher wie so einem Bottich brodelnden Kaugummis schienen, die setzt er auf freies, offenes Feld. Und dann sagt mein Kind, jetzt spring wieder. Dort, wo wir Autorität, das, was Jesus an Power hatte, einsetzen, da werden wir erleben, dass Gott uns frei macht, freisetzt. Und das steckt da drin. Und Paulus sagt, und das wird kommen. Das ist so. Gott gibt euch das. Ihr werdet es vielleicht nicht in jeder Situation erleben. Also meine Frau erlebt jetzt nicht die körperliche Kraft, aber was erleben wir als Familie? Wir erleben, dass Gott uns immer wieder Kraft, Hilfe zur Verfügung stellt und dass diese innere Kraft kommt. Und so fährt Paulus ja dann auch weiter. Nächstes. Es ist nicht nur Kraft und Autorität am inneren Menschen, sondern Paulus fügt ja noch dazu, durch den Heiligen Geist in uns. Da brauche ich euch als Pfingstgemeinde ja gar nicht groß was sagen. Ich hoffe, damit könnt ihr alle was anfangen und trotzdem, es ist ein fantastisches Geschenk. Es ist absolut abgefahren, was Gott sich da überlegt hat. Denn das ist nicht nur der Geist Gottes, das ist Gott selbst in uns durch seinen Geist. Das ist also die Präsenz, so sagen die Theologen, die Präsenz Christi in uns durch Gottes Geist. Leute, wir haben nicht nur etwas Göttliches an uns, nein, das wäre mir viel zu wenig. Wir haben Gott durch den Heiligen Geist selbst in uns. Der Heilige Geist lebt in den Menschen. Aber das Blöde ist, und da sind wir wieder typisch deutsch, wir haben das als eine Wahrheit irgendwo registriert, aber wir erleben es nicht. Der Geist ist im Leben, aber wir erleben es nicht. Geht es euch auch manchmal so, dass er sagt, ey, wenn wir beten als Gemeinde, Apostelgeschichte 4,23, und die Erde bebte, da sie gebetet, Herr, lass auch unser, ich würde es bei dem Gemeinde vielleicht nicht immer so oft beten, dass die Erde bebt. Das ist so schön, das soll jetzt nicht da zusammenkrachen. Aber geht es euch manchmal auch so, ihr wünscht euch mehr von der Kraft Gottes sichtbar im Leben der Gemeinde, im eigenen Leben? Und ich glaube, Gott will das auch. Ich glaube wirklich, Gott will mehr tun. Und deswegen hat er seinen Heiligen Geist uns nicht nur an die Seite gestellt, sondern er hat ihn in uns reingepflanzt. Gottes Geist, gib ihm Freiraum im Herzen. Und wenn du das jetzt im Moment nicht emotional spürst, dann geh einfach auf die Knie heute Mittag daheim oder nachher nach dem Gottesdienst und bitte deinen Vater im Himmel, Vater, lass mich das jetzt erleben. Ich wünsche mir diese Gewissheit. Und wenn das 5 Monate dauert, bete 5 Monate darum. Es wird irgendwann mal kommen, dass plötzlich ein Friede sich breit macht und du fängst plötzlich an, dich nur zu freuen. Und dann liegt es nicht nur daran, dass dann wieder Frühling wird in 5 Monaten, sondern dann ist es wirklich, weil etwas im Herzen drin passiert ist, dass Gottes Geist da, ja, jetzt kann ich mich entfalten. und Raum gewinnen, dass der Geist durch den Glauben euren Herzen wohne. Ich mach schneller jetzt. Das nächste. Das haben wir schon gehabt. Dadurch wohnt Christus in uns. Das ist, was Paulus mit anderen Begriffen im Kolosserbrief schreibt. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Dies war diese sichere Zuversicht. Jetzt weiter. Das zweite, worum Paulus bittet und wo er sicher ist, dass es kommt, ist eine reichliche Liebe, dass sie Wurzeln schlägt und Fundament für mein Leben ist. Da fällt das reichliche Liebe als Wurzel. Das als fällt hier. Habe ich vergessen zu verbessern. Macht aber nichts. Dass ihr in Liebe verwurzelt und gegründet seid. Auf diese zwei Begriffe gründet sich das. Also verwurzelt in Liebe. Ich war vor 17 Jahren mal im Libanon. Hatten da mit einer kleinen Gruppe von Christen Libanon, Syrien und Jordanien bereist und haben überall nach christlichen Gemeinden Ausschau gehalten, haben also Kontakte zu Christen geknüpft. Und in Libanon gibt's noch relativ viele Christen für den arabischen Raum. Dafür gibt's relativ wenig Zedern im Libanon. Im Gegensatz zum Alten Testament gibt es, ich glaube, im Moment haben sie 17 oder 18 Zedern noch im Libanon, forsten die aber wieder auf. Und als ich vor 17 Jahren da war, bringt dieser Pastor aus Beirut, wo wir untergebracht waren, fährt uns mit seinem Auto da mal ein bisschen ins Gebirge ran. Und es war wunderschön, wie es das Mittelmeer zur Linken und zur Rechten gehen die Berge hoch. Und dann sagt er da in diesem umzäunten Areal, was seht ihr? Und ich sage, ja, so ein kleines Tännchen, so. Kann ich mit den Schwarzwaldtannen konkurrieren, also ich bin Schwarzwälder, kann mit unseren Tannen nicht konkurrieren, so 1,10 Meter hoch. Hat er gesagt, wenn ich euch sage, dass dieses Bäumchen hier schon seit über 20 Jahren steht, was sagt ihr dann? Und dann haben alle gesagt, oh, also hat er sogar einen Biologen dabei, der hatte mal einen Moment vergessen, was mit Zedern so besonders ist. Der hat dann nur gesagt, kümmerlich, schlechter Boden, nicht genug Nährstoffe. Und dann schüttelt der Libanese nur den Kopf und sagt, das ist Gottes Lektion für Wachstum. Ja, wie? Ja, sagt er, wenn eine Zeder gepflanzt wird, so ein kleines, so mit 20 Zentimeter groß gezogen im Setzkästchen und dann rausgesetzt, dann wächst es erst einmal so die ersten 2-3 Jahre bis 1,10 Meter, 1,20 Meter Höhe und dann wächst es 30 Jahre lang nicht mehr. Das bleibt so. Aber in diesen, also bis zu 30 Jahren, in diesen 20 bis 30 Jahren treibt es Wurzeln in die Tiefe. Und man hat schon versucht, Zederwurzeln auszubaggern und hat bei über 10 Metern aufhören müssen. Man hat dann noch weiter versucht und kam draus. Also Schätzungen gehen bei den extrem starken Zedern 25 bis 30 Meter in die Tiefe. Also ich muss mich erstmal hinsetzen. Also deswegen braucht der Baum so lange. Also gute Nachricht für uns Christen, gell? Wenn sich also 20 Jahre lang nichts tut, dann liegt es daran, wenn wir mit unserem Herrn leben, dass es in die Tiefe geht. Und dann kam mir ein Beispiel. Wie viele Jahre musste Mose warten, bis er endlich das tun durfte, wozu Gott ihn damals im Nil hat aussetzen lassen? Nee. 80. 40 Jahre bevor Mose es wusste, da hat Gott gesorgt, dass er durch die Erziehung als Prinz Ägyptens Militärstrategien lernte, lesen, schreiben, er lernte Management, er lernte, wie man ein widerspenstiges Volk leiten kann, all diese Dinge. Dann kam die Sache mit dem Mord an dem Ägypter und dann 40 Jahre lang in der Wüste. Was hat er da gelernt? Survival in der Wüste. Wie finde ich, wenn alles nur Sand ist, trotzdem noch ein paar Tropfen Wasser? Gab ja genug Steine, an die man schlagen konnte. Wie orientiere ich mich in der Wüste? Wie gehe ich um, wenn ein Sandsturm kommt? All diese Dinge lernt er nochmal 40 Jahre. Und dann war er also 80. Also, das habe ich mal hochgerechnet, in 28 Jahren wäre das für mich soweit. Dann fing Gottes Auftrag für Mose an. Gott konnte sich's leisten, Mose so lange Jahre Wurzeln fassen zu lassen. Sonst hätte Mose die Aufgabe nie gepackt. Was ist mit Paulus nach seiner Bekehrung passiert? Bibelkenner. Galaterbrief, Kapitel 1. Entschuldigung, das habe ich euch schon verraten, die Antwort. Wie lange hat's gebraucht von der Bekehrung des Paulus bis zu seiner ersten Missionsreise? Ungefähr. Also Schätzung geht zwischen 14 und 17 Jahren. Also er war dann eine Zeit lang aktiv, heißt es, dann kam er bis nach Jerusalem und dann in Jerusalem hat er mit den Brüdern die Hand geschüttelt und dann denkt man, jetzt geht's los und was macht Paulus? Er zieht sich für mindestens 14 Jahre in die Wüste zurück. Da hat Gott ihm einen Anstoß gegeben und Paulus hat die Zeit gebraucht. Leute, überlegt mal, er war der Theologe seiner Zeit. Er hatte die beste Ausbildung. Er saß jeden Sonntag im Gospelhaus in Babenhausen, hat alles mitgekriegt, was man als Christ wissen muss. Und dann sagt Gott, 14 Jahre Wüste. Gott braucht seine Zeit manchmal, um die Wurzeln in uns tiefer werden zu lassen. Lasst euch also deswegen vom Zeitfaktor nicht irgendwie durcheinander bringen. Wir haben einen leidenschaftlichen Gott, aber wir haben keinen ungeduldigen Gott. Das ist ein Unterschied. Leidenschaft Gottes kann sehr wohl auch mal eine Pause einlegen, jetzt nicht von der Leidenschaft her, sondern eine Pause für uns einlegen. Weil Gott weiß, dass trotz aller Leidenschaft, er kann nicht nur Leute gebrauchen, die ständig wie mit Ameisen im südlichen Rückenteil unterwegs sind. Sondern er braucht Leute, die auch warten können auf Gottes Zeitpunkte. Deren Leidenschaft zu Gott so zurückgeht, dass sie sagen, Vater, dein Wille zu deiner Zeit ist mir wichtig. Das steckt in der reichlich Liebe als Wurzel. Und dann gebraucht Paulus noch ein zweites Wort. Und er sagt nicht nur Wurzel, sondern auch, dass ihr fest gegründet seid. Und dieses Fundament, das ist aus dem Bauwesen. Ich denke, dass euer Gebäude hier auf einem guten Fundament steht. Ich meine es im wortwörtlichen Sinn. Weil ohne gutes Fundament, da gibt es ja genug biblische Beispiele, wird es gefährlich. Besonders wenn Apostelgeschichte 4,23 passiert. Aber mit einem guten Fundament kein Problem. Fürs Leben brauchst du ein gutes Fundament. Und das ist nicht nur die Bekehrung, ihr Lieben. Das ist nicht nur, dass ich mein Leben Jesus in die Hände gegeben habe. Das ist die erste Schippe Beton in den Mischer. Ja, und den Mischer angestellt. Aber dann braucht man noch Sand und Wasser und dann muss das Ding gut durchgerührt werden. Es muss die Erde, also in das vorbereitete Gedöns da gegossen werden. Stahl bewährt und genug Zeit zum Trocknen und so weiter. Das ist das Bild, was Paulus gebraucht, wenn er sagt, fest gegründet. Also wirklich Zeitfaktor und auf Festigkeit bedacht sein. Nicht jeder, der hochgeht wie eine Rakete im Reich Gottes, ist auch eine Rakete in den Augen Gottes. Es geht nicht darum, um eine emotionale Begeisterungsstürme entfesseln, sondern es geht darum, dass aus einem Herzen, das gewurzelt und gegründet ist in Jesus, dass sich dort das Feuer Gottes ausbreiten kann. Und das ist Gottes Anliegen und das signalisiert der Paulus hier. Und jetzt müssen wir aber wirklich ganz schnell machen, dieses Fundament und diese Wurzel heißt, führt euch zu, machen wir es weiter, Befähigung und Erkenntnis. Ihr sollt fähig sein, mit allen Heiligen komplett zu erfassen, zu kapieren, aufzunehmen, wie so ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt. Wasser ist die Länge und die Breite, die Höhe und die Tiefe und die alles überstrahlende und überfließende Liebe des Christus zu euch. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, zur umfassenden Fülle Gottes. Das müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen, noch einmal tippen. Also nicht nur erkennen, wer Gott ist, was Gott hat, sondern auch diese Fülle im Leben mit reinzubringen. Und das macht Gott, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, okay, Entschluss, 25.11.2012, Schande, 11.31 Uhr, Entschluss, Fülle leben. Leute, das ist etwas, das macht Gott mit dir. Was es aber auf deiner Seite bedingt, ist, dass du sagst, ja, ich will, ja, gib mir deine Fülle. Ich möchte auch bereit sein, die Kosten, die das mit sich bringt, zu tragen. So, und dann ganz fix noch eine Minute oder zwei den letzten Punkt, nämlich Gottes unendliche Fürsorge zu uns. Das möchte ich uns im Sinn einer Stufenleiter geben. Mach mal. Erste, was Paulus sagt, ist, Gott kann. Yes, he can. Er ist der Einzige, der das auch wirklich sagen kann von sich. Es gab einen, der hat damit einen Wahlkampf gewonnen. Wir haben dann in 4 Jahren gesehen, wie er konnte, dass da die Lobby manchmal mehr konnte wie er und so weiter. Aber wenn Gott sagt, ich kann, oder Paulus sagt, unser Vater im Himmel kann. Yes, God can. Nächstes. Dabei bleibt Paulus nicht stehen. Er sagt, Gott kann mehr. Da steckt ein griechisches Wort drin. Gott kann mehr. Es geht, ja, er kann. Situation ist niemals zu groß für ihn. Aber er kann mehr. Noch einmal. Er kann überschwänglich mehr. Ich habe euch vorhin gesagt, ich liebe dieses Wort. Das heißt, über alles, was wir je bitten und verstehen können. Er kann immer noch mehr. Du bittest um ein Glas Wasser und er gibt dir noch einen Schuss. Was weiß ich. Himbeersirup mit dazu und er stellt dir noch einen zweiten Becher dazu. Das ist überschwänglich. Oder er sagt, du brauchst nicht nur Wasser, sondern hier hast du auch noch ein Steak. So in der Art. Gott kann überschwänglich mehr. Das Nächste. Er kann überschwänglich mehr über alles Mögliche, alles, was erforderlich ist, hinaus. Er kann über die Maßen mehr. Das heißt, bei Gott gibt es keine Begrenzungen. Und wenn ich Gottes Fülle erleben will, dann meine ich ja oft in der Praxis, ja, Fülle Gottes hat so viel, wie ich brauche. Leute, nee, Gott kann viel, 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 viel mehr. Was würdet ihr davon halten, wenn jetzt jemand hier mal während dem Lobpreis sagt, Gott hat mir einen Eindruck gegeben. Ich stand morgens um 9, also ich sag euch, weil ich das schon mal gehört habe, ich stand morgens um 9 vor der Tür, weil ich halt aufschließen wollte und heizen und so weiter. Und ich konnte nicht mehr rein, weil so viele Menschen da waren. Zum Teil bekannte Gesichter, zum Teil nicht bekannte. Und ich frage, was macht denn ihr hier? Ja, wir wollen zum Gottesdienst. Ja, aber der fängt doch erst um 10 Uhr an. Ja, aber um 10 Uhr kriegen wir keinen Sitzplatz mehr. Nein, weil es in Dieburg passiert. Es hat einer aus unserer Gemeinde gehabt. Denn nein, ihr werdet, Leute, Gott kann überschwänglich mehr. Nicht, dass man jetzt da irgendwie eine Euphorie produziert. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir unserem Vater im Himmel in seiner ganzen Leidenschaft für die Verlorenen zutrauen, dass er diesen ganzen rechten Block, wo die 8 Getreuen jetzt sitzen, aber dass er diesen Block so voll macht, dass man auch diese Plätze hier noch und die bei euch da drüben mitfüllen kann und dass man da noch hinten die Leute stapeln muss. Oder dass man 2 oder 3 Gottesdienste hat, oder dass ihr dann irgendwann mal die Stadthalle hier in Babenhausen braucht. Oder dass der Aumann euch die Tennishalle zur Verfügung stellt, oder irgendwie sowas. In irgendeiner Form wird's gehen. Leute, Gott kann überschwänglich über die Maßen mehr. Das will dieser Satz sagen. Lasst unseren Blick doch nicht von unserem typischen deutschen Denken einengen. Das ist in vielen Bereichen notwendig. Aber wenn's um Gott geht, nein, nada, nix. Nächstes. Gemäß der Kraft, und drückt nochmal drauf. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und das sagt nämlich, Leute, du hast das Recht darauf. Du hast die Möglichkeit, wirklich zu sagen, Vater, ich möchte mehr von deiner Kraft in unserer Gemeinde, in meinem Leben wirksam sehen. Paulus sagt nicht, es ist die Kraft, die in Christus wirksam ist. Er sagt, es ist die Kraft in dir, in mir, in uns. Das ist Gottes Zugang für uns. Paar Fragen an uns. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal drücken. Jawohl, und nochmal. Und nochmal zum Nachdenken. Wie erlebe ich diese Leidenschaft Gottes in meinem Leben? Will ich sie erleben? Also, und ich hoffe, wenn wir gleich ins Gebet reingehen, dass ihr diese Frage für euch selbst mit einem Ja beantwortet. Und dass, wenn ihr als Gemeinde mal darüber redet, sagt, ja, wir wollen, David, bist Pastor, aber wir wollen Gottes Kraft erleben. Wir wollen nicht deine Kraft erleben. Wir wollen Gottes Kraft erleben. Wir wollen Gottes Kraft erleben. Will ich das? Leute, die Kosten für diese Kraft Gottes sind hoch. Schaut mal, 14 Jahre lang auf Eis gelegt war der Paulus in der Wüste. Keine Lohnverzahlung im Wüstenfall, nichts in der Richtung. Er musste wirklich im Vertrauen zu Gott dort überleben. Und er hat's überlebt, denn er tauchte nach 14 Jahren wieder auf. Und dann ging's los. Mose, 80 Jahre lang. Ich habe das für mich persönlich auch erlebt, dass Gott mich mal eine Zeit lang aufs Abstellgleis geschoben hat. Das ist kein schöner Zustand. Aber was hinterher kommt? Leute, ich will nie wieder zurück. Was hinterher dann kam, das zu erleben, ja, ich will, dass Gottes Leidenschaft mein Herz noch mehr ergreift und noch mehr in Brand setzt. Das Nächste. Habe ich selbst Leidenschaft für und Sehnsucht nach Gott und Jesus? Oder gibt's da noch Ängste, andere Zurückhaltungen, Dinge, die das irgendwie blockieren? Will ich Leidenschaft Gottes für mich in meinem Leben? Will ich, dass Gottes Leidenschaft mich verändert? Habe ich Sehnsucht nach Gott? Ist es wirklich mein Bemühen? Bin ich heute Morgen hier, weil ich habe einfach Sehnsucht, Jesus, nach dir? Oder ist es, ja, sonst kriege ich wieder einen Anruf in der Woche, wo du warst. Ich hoffe nicht, ich denke auch nicht, das will ich jetzt niemandem unterstellen. Aber ist es die Sehnsucht nach Jesus, die dich treibt? Dass Jesus sich in der Gemeinde darstellt? Ist es das, was die Leidenschaft Gottes im Herzen in Brand gesetzt hat? Wenn ja, Halleluja, kann ich nur sagen. Und das Letzte. Will ich oder wollte ich mein Herz, mein Leben davon berühren lassen, von dieser Leidenschaft Gottes, sodass sich mein ganzes Dasein verändert? Und mit einem Gebet und Nachdenken über diese Frage fängt's an. Gott will einen Prozess machen, durchführen, dass wir seine Leidenschaft in unserem Leben erkennen, im Leben der Gemeinde. Aber das vor allen Dingen hier drin anfängt. Und ich würde jetzt einfach gerne, dass wir mal für uns kurz in die Stille gehen, Zeit des eigenen Nachdenkens, vielleicht auch für dich persönlich eine Antwort formulierst. Ich werde diese Zeit dann mit einem kurzen Gebet abschließen. Jesus, ich weiß jetzt nicht, was hier in den Herzen von jedem meiner Geschwister hier durchgegangen ist, durch den Kopf, durch das Herz, durch die Gedanken. Aber eins weiß ich ja, und das will ich dir hier einfach deutlich sagen, ich verlange nach Tiefgang mit dir, nach dieser Leidenschaft, dass sie mein Herz noch mehr verändert und umgestaltet, hin in dein Bild. Ich bete darum, Herr, dass die Kraft, von der wir gehört und geredet haben, dass diese leidenschaftliche Kraft des Geistes in meinem Herzen, dass sie lodert und das weiter in Brand setzt, Herr. Ich bete darum, dass hier in dieser Gemeinde die Kraft deines Heiligen Geistes durchbricht, durch all diese Zurückhaltungen und Sorgen und Ängste und Nöte auch, Herr. Und manchmal sind es Dinge, die wirklich unser Leben bedrohen. Und das hat ja nicht immer was mit Schuld oder Nichtwollen zu tun. Aber ich bete, dass dein Geist freisetzt, Jesus. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich bete darum, dass deine leidenschaftliche Liebe zu den Babenhäusern auch hier in der Gemeinde immer wieder den Antrieb bildet für, wie kann ich unsere Stadt erreichen? Wie kann ich meine Nachbarn erreichen? Herr, was ist dein Platz für mich? Ich bete darum, Herr Jesus Christus, dass dein guter, heiliger Geist uns überfließen lässt, so wie du uns hast überfließen lassen. Du kannst überschwänglich über das Vorstellbare hinaus, über das, was wir je uns in Gedanken, in der höchsten Fantasie vorstellen können. Du arbeitest immer noch darüber hinaus. Und das bete ich, dass wir in Dieburg, in Babenhausen, hier in der ganzen Region erleben dürfen. Herr, mir geht es nicht um Statistiken, Zahlen, sondern es geht darum, dass Menschenleben von dir berührt werden, dass Menschen sich entscheiden, ihr Leben mit dir zu leben, dass Menschen aber nicht nur bekehrt werden, sondern auch wachsen als Jünger Jesu, dass auch diese Räume hier in nicht mehr absehbarer Zeit einfach voll sind von Menschen, die dich gefunden haben. Herr, ich bete darum, dass wir hier erleben dürfen, im ganzen südlichen Rhein-Main-Gebiet, wie deine lebensspendende Kraft wirklich Menschen packt, ergreift und sie umformt in dein Bild hinein. Ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir einfach, dass du diese Gemeinde geschaffen hast und auch mit deinem reichen Segen schon vielfach gesegnet hast. Und ich bete, dass es auch weitergeht, Herr, dass es noch mehr in die Tiefe geht und dass auch hier etwas aufbrechen kann, was wirklich, wie es im Bild heißt, Ströme lebendigen Wassers, die da nicht vom Tempel fließen, sondern von diesem Gemeindezentrum, Herr. Ich bete, Herr, dass jeder einzelne Baustein hier der Gemeinde in Babenhausen überquillt von dem, was du in ihn oder sie hineinlegen möchtest. Und ich gebe dir die Ehre, Herr Jesus Christus, und ich danke dir für dein Reden heute Morgen. Amen.